Von staatlicher Seite gab es verstärkt seit den 1890er Jahren Bemühungen einer Germanisierung der polnischsprachigen Teile des Deutschen Reiches, sowohl im Deutschen Osten als auch im Ruhrgebiet. Das heißt, es wurde den Leuten im Prinzip schwerer gemacht, ihre eigene Kultur und ihre eigene Sprache auszuleben. Das trug maßgeblich dazu bei, dass diese noch verstärkt wurde. Und im Prinzip kam es eben so zu einem Mangel an Integration der sogenannten Ruhrpolen in die Ruhrgebietsgesellschaft, was sich nicht zuletzt dann auch darin äußerte, dass viele der sogenannten Ruhrpolen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg entweder in das neu entstehende Polen zurückkehrten oder aber weiter wanderten, zum Beispiel in die Kohlegebiete Nordfrankreichs, also des Nord-Pas-de-Calais, wo sie ironischerweise dann häufig auch sehr schlecht integriert waren, weil sie von den französischen Bergarbeitern nämlich nicht als Polen, sondern als Deutsche wahrgenommen wurden und von daher auch nicht sonderlich beliebt waren.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Im zweiten Teil der aktuellen Staffel schauen wir vielschichtig vergleichend auf andere montanen Regionen Deutschlands und hören Geschichten, wie dort mit den Umbrüchen und dem Strukturwandel am Ende der fossilindustriellen Epoche umgegangen wird. Heute bleiben wir dabei auch in Nordrhein-Westfalen und blicken mit Stefan Berger auf das Ruhrgebiet als Nachbarrevier des Rheinlandes. Wir sprechen über Steinkohle und Städtewachstum, über Ruhrpolen und Gastarbeiter, über Wirtschaftswunder und Zechensterben und reflektieren mit Seitenblick auf das rheinische Revier, wie man im nachfossilen Zeitalter regionale Identität und eine transformierte Industriekultur für einen positiven Strukturwandel herstellen kann. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zukommen lassen könnt. Außerdem findet ihr dort die Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady zu unterstützen. Herr Berger ist neu im Podcast und stellt sich zu Beginn dieser Aufnahme aus dem Oktober 2024 zunächst vor. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören.
Ja, mein Name ist Stefan Berger. Ich bin im Rheinland geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann Zivildienst gemacht im Sauerland und bin dann an die Universität zu Köln gegangen, um Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft zu studieren. Durch ein Cecil Rhodes Stipendium bin ich dann nach 2 Jahren an der Universität Köln an die Universität Oxford gewechselt und habe dann da promoviert zu einem politikgeschichtlichen Thema, ein Vergleich der Labour Party und der deutschen Sozialdemokratie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und nach der Promotion habe ich dann eigentlich eine lange, mehr als 20-jährige Karriere an unterschiedlichen britischen Universitäten absolviert. Zunächst der Universität von Plymouth, dann nach einem Jahr der Universität von Cardiff, wo ich 10 Jahre lang war. Danach die Universität von Glamorgan, ebenfalls in Südwales gelegen. Und die letzten 7 Jahre war ich dann an der Universität in Manchester, bevor ich 2011 dann nach Bochum kam, um die Professur für Sozialgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum zu übernehmen und zugleich zum Direktor des Instituts für soziale Bewegungen, einer zentralen wissenschaftlichen Einrichtung der Ruhr-Universität zu werden und auch den Stiftungsvorsitz der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets zu übernehmen. Diese drei Positionen, also Professur, Direktor des Instituts und Stiftung, waren seit Gründung der Stiftung 1999 durch meinen Vorgänger Klaus Tenfelde eigentlich immer in einer Hand, und so ist das dann auch 2011 fortgeführt worden. Ja, und seit 2011 bin ich eben im Ruhrgebiet, aber durch meine Tätigkeit in einer anderen Kohleregion, nämlich Südwales in Großbritannien, hatte ich mich schon seit den 2000er Jahren mit Fragen von Bergbau, mit sozialgeschichtlichen Themen rund um Bergbau beschäftigt und auch zu diesen Themen in vergleichender Perspektive, unter anderem auch mit dem Ruhrgebiet, publiziert. Und von daher war es dann folgerichtig, dass ich mich nach 2011 auch weiter mit diesen Themen beschäftigt habe, wobei ich einen Schwerpunkt gesetzt habe auf Fragen von Deindustrialisierung und Strukturwandel, also was passiert mit schwerindustriellen Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet, wenn aus welchen Gründen auch immer die Kohleproduktion und die Stahlproduktion stoppen, welchen Wandel evoziert das, welche Probleme gehen damit einher, wie wird damit umgegangen von diversen Akteuren, die in den jeweiligen Regionen aktiv sind.
Bevor wir uns dann auch gleich im Detail anschauen können, wie eine Region mit dem Ende von Kohle- und Stahlproduktion umgeht, müssen wir erstmal damit anfangen zu klären, wie kam die Steinkohle überhaupt unter das Ruhrgebiet?
Ja, die Steinkohle ist ja sehr, sehr alt, Millionen von Jahren alt. Sie entstand aus den Urwäldern des Karbon, die im Prinzip dann unter sumpfige Böden kamen und über Jahrmillionen unter Hitze, Druck und ohne Sauerstoff zu Steinkohle umgewandelt, wurde. Das heißt, die Steinkohle ist zunächst mal trockener als die Braunkohle. Sie hat eine höhere Energiedichte, die Flöze liegen tiefer. Deshalb findet der Abbau eben auch in Schächten, in tiefen Schächten statt. Und es gibt eben nicht wie bei der Braunkohle einen Abbau über den Tagebau.
Diese Lage der Steinkohle bedeutet ja auch, dass es ein höherer Arbeitsaufwand ist. Man muss ja erstmal so tief überhaupt kommen. Wie viel Arbeitskraft braucht man für den Steinkohleabbau und ab wann konnte der im Ruhrgebiet denn auch durchgeführt werden?
Das Problem mit den Schächten im Steinkohlebergbau ist, dass man die sogenannte Mergelschicht des Bodens, also die harte Steinschicht, durchbrechen muss. Und das war im Prinzip erst möglich mit Hilfe der Dampfmaschine und der Dampfkraft. Das heißt also, für das Ruhrgebiet war das im Prinzip erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts möglich. In den 1850er Jahren wird es möglich, in die Tiefe zu gehen, und danach kommt es auch zu einem rasanten Boom des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet. Also die Jahrzehnte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehen im Prinzip eine rasante Entwicklung der Region von einem doch eher ländlich, dörflich geprägten Raum hin zu einem urbanen Raum, in dem sich im Prinzip alles um die Steinkohle und danach natürlich auch um Eisen und Stahl drehte, denn Eisen und Stahl folgte der Steinkohle auf dem Fuß, sodass eben das Ruhrgebiet zu dem wurde, was man heute noch oft mit ihm verbindet, nämlich eine Montanregion, in der vor allem Kohle und Stahl produziert wird. Eine Perzeption, die nie so richtig gestimmt hat, weil es gab immer auch anderes im Ruhrgebiet. Es gab zum Beispiel eine signifikante Textilindustrie im 20. Jahrhundert. Es gab im 20. Jahrhundert dann natürlich auch bis heute eine signifikante Chemieindustrie. Es gab auch eine Glasindustrie. Also von daher war Kohle und Stahl nie alles, aber in der Wahrnehmung der Region von außen war es vor allem Kohle und Stahl, die dominant waren. Und das ist natürlich auch nicht ganz falsch, weil wenn man sich die Anzahl der Arbeiter anschaut und wähle hier bewusst die männliche Form, weil sowohl im Kohlebergwerk als auch im Stahlwerk war natürlich Männerarbeit absolut dominant. Dann ist zahlenmäßig gesehen eben der Kohlebergbau und dann auch noch die Stahlindustrie waren die absolut dominanten Industrien in dem Jahrhundert zwischen 1850 und sagen wir mal 1960, 1970.
Sie hatten gerade schon erwähnt, dieses Wachstum findet rasant statt. Die Arbeitskräfte können sich also nicht aus dem Gebiet selbst rekrutieren. Man braucht Zuwanderung. Wo kommt diese Zuwanderung her und was bedeutet das für die lokale Gesellschaft?
Wie meist bei industriellen Regionen, die wachsen, kommen zunächst die Arbeitskräfte aus dem näheren Umfeld. Aber da das nähere Umfeld ja doch auch eher ländlich geprägt ist, hat diese Migration ihre zahlenmäßigen Grenzen, sodass sehr schnell die Leute rekrutiert werden von weiter weg. Und im Ruhrgebiet sind natürlich besonders bekannt geworden im 19. Jahrhundert die sogenannten Ruhrpolen. Das heißt in der Regel polnischsprachige Bürger des Deutschen Reiches, die aus dem Osten des damaligen Deutschen Reiches dann in das Ruhrgebiet kamen. Müssen uns nochmal vergegenwärtigen, dass es damals ja kein Polen gab. Polen ist durch die Teilung des späten 18. Jahrhunderts von der Landkarte Europas verschwunden und der westliche Teil Polens ist dann in das Deutsche Reich nach 1871 inkorporiert worden. Und es waren weitgehend diese sogenannten dann Ruhrpolen, die einen wichtigen Bestandteil der Arbeitsmigration im Ruhrgebiet ausmachten. Die Tatsache, dass sie polnischsprachig waren, war wichtig auch für ihre Identität. Sie betrachteten sich in aller Regel als Polen, das heißt, sie wollten auch ihre kulturelle und religiöse Identität aufrechterhalten. Dazu gehörte eben die polnische Sprache und dazu gehörten aber auch Gottesdienste in polnischer Sprache, das heißt auch Pfarrer, die das gewährleisten konnten. Und im Prinzip entwickelte sich so ein starkes polnischsprachiges kulturelles Milieu im Ruhrgebiet, was sich an dem deutschen Milieu häufig rieb. Denn von staatlicher Seite gab es verstärkt seit den 1890er Jahren Bemühungen einer Germanisierung der polnischsprachigen Teile des Deutschen Reiches, sowohl im Deutschen Osten als auch im Ruhrgebiet. Das heißt, es wurde den Leuten im Prinzip schwerer gemacht, ihre eigene Kultur und ihre eigene Sprache auszuleben. Das trug maßgeblich dazu bei, dass diese noch verstärkt wurde. Und im Prinzip kam es eben so zu einem Mangel an Integration der sogenannten Ruhrpolen in die Ruhrgebietsgesellschaft, was sich nicht zuletzt dann auch darin äußerte, dass viele der sogenannten Ruhrpolen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg entweder in das neu entstehende Polen zurückkehrten oder aber weiter wanderten, zum Beispiel in die Kohlegebiete Nordfrankreichs, also des Nord-Pas-de-Calais, wo sie ironischerweise dann häufig auch sehr schlecht integriert waren, weil sie von den französischen Bergarbeitern nämlich nicht als Polen, sondern als Deutsche wahrgenommen wurden und von daher auch nicht sonderlich beliebt waren. Also wir sehen schon, Migration führt zu Problemen. Migration führt allerdings auch dazu, dass das Ruhrgebiet eine gewisse Reputation bekommt dafür, dass es im Prinzip eine Art von deutscher Melting Pot wird, also ein Schmelztiegel ganz unterschiedlicher Nationen, ganz unterschiedlicher Menschen aus unterschiedlichen Landesteilen der deutschen Lande, aber eben auch weit über die deutschen Lande hinaus. mit dieser Idee des Schmelztiegels einher geht natürlich auch immer die Idee einer Integration, die aber, wie ich das gerade anhand der Ruhrpolen ausgeführt habe, doch zum Teil sehr problematisch war und eben nicht immer zu einer positiven Integration in die Ruhrgebietsgesellschaft führte. Das setzt sich im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg fort, denn auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Ruhrbergbau Arbeitsmangel und nicht nur im Ruhrbergbau, sondern generell in der deutschen Wirtschaft. Und das führt dann seit den 1960er Jahren zu den Anwerbeabkommen mit unterschiedlichen europäischen Staaten, vor allem im südlichen Europa, aus Spanien, aus Italien, aus Griechenland, aus dem Ex-Jugoslawien und was den Ruhrkohlebergbau anbetrifft, dann vor allem aus der Türkei, kommen viele tausende Leute nach Deutschland. Ja, nach Deutschland insgesamt kann man schon sagen, viele hunderttausende, aber viele davon eben auch im Ruhrgebiet, sodass die Ruhrgebietsgesellschaft noch einmal wesentlich bunter wird nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und auch hier ist wieder diese Frage von Schmelztiegel, Integration sehr, sehr wichtig, denn zunächst mal gibt es nicht die Vorstellung einer Integration dieser Arbeitskräfte in die bundesrepublikanische Gesellschaft. Man nennt sie ironischerweise ja auch in der Bundesrepublik in Anführungszeichen Gastarbeiter. Und in diesem Gast ist nicht so sehr enthalten, dass man sie gut behandelt wie Gäste, sondern dass sie nur zeitweilig hier sind und dann auch wieder gehen. Das hat, wie wir alle wissen, nicht funktioniert. Viele der Menschen, die nach Deutschland kamen, um zu arbeiten, blieben dann hier, holten ihre Familien nach, schufen im Prinzip eine Art von zweite Heimat für sich hier in der Bundesrepublik, was ganz häufig eben verbunden war auch mit Diskriminierungserfahrungen, mit Ausgrenzungserfahrungen, mit der Schaffung wiederum von kulturellen Milieus, die sich abgrenzten von ihrem deutschen Umfeld. Und im Prinzip reproduziert sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg das, was wir mit den Ruhrpolen bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts sahen. Es ist also eine komplexe Geschichte von durchaus auch Integration auf der einen Seite, aber auch viele Probleme mit der Integration andererseits. Die Migration ins Ruhrgebiet hatte auch noch ganz andere Folgen. Natürlich kam es zu einem rasanten Wachstum. In der Literatur gibt es den Begriff der großen Dörfer, weil im Prinzip, was sich hier im Ruhrgebiet entwickelt, einer Stadtentwicklung nicht so richtig entspricht, sondern im Prinzip gerade im nördlichen Ruhrgebiet waren das Dörfer, die innerhalb häufig von wenigen Jahren, Jahrzehnten explodierten. Das heißt, Zehntausende von Menschen zogen zu, aber die Ansiedlung der Menschen erfolgte rund um Arbeitsplätze, vor allem um Zechen und um Stahlwerke. Das heißt, diese klassischen urbanen Strukturen, wie sie in Städten wie Köln, Hamburg, München, Berlin über Jahrhunderte gewachsen sind, finden sich im Ruhrgebiet eigentlich nicht. Und so entwickelt sich über die Jahre das, was meine Kollegin Christa Reicher als Polyzentralität oder Polyurbanität des Ruhrgebiets bezeichnet. Das heißt, im Prinzip hat man nicht ein städtisches Zentrum, um das herum sich dann verschiedene Vorstädte gruppieren, sondern man hat im Prinzip viele Städte, denen es aber insgesamt häufig an klassischen Kennzeichen von Urbanität mangelt. Also, dass wir eben heute im Gebiet des Regionalverbandes Ruhr, einer wichtigen Institution, die auch schon sehr alt ist, 1920 gegründet, darauf kommen wir vielleicht später dann auch nochmal zu sprechen, in diesem Verband des Regionalverbandes sich eben 53 Städte und Gemeinden befinden, die heute das ausmachen, was man in der Regel mit Ruhrgebiet bezeichnet. Und mit diesem Städtewachstum kamen natürlich auch eine ganze Reihe von sozialen Problemen mit sich. Das heißt vor allem Probleme, die mit dem Wohnen zusammenhingen. Es gab zu wenig Wohnraum, das heißt, es mussten Häuser gebaut werden. Das wurde häufig gemacht von den Bergwerksgesellschaften und auch den Eisen- und Stahlwerken, die sich hier ansiedelten. Das heißt, in der Regel war da dann ein Arbeitsplatz verbunden, auch mit einem Wohnraum, was an sich nicht problematisch ist. Allerdings führte das dann häufig auch dazu, dass eine Art von soziale Kontrolle des Unternehmertums über die Arbeiterschaft etabliert wurde. Denn wenn der Arbeiter nicht spurte, wenn der Arbeiter etwa politisch aktiv wurde und der Sozialdemokratie oder sozialdemokratischen Gewerkschaften beitrat, dann erfolgte meist die Kündigung und das bedeutete dann eben nicht nur Verlust des Arbeitsplatzes, sondern auch Verlust des Wohnraumes, sodass eben mit dieser spezifischen Art des Wohnens, wie sie sich hier im Ruhrgebiet herauskristallisierte, dann auch eine Form von sozialer Kontrolle verbunden war. Andere Probleme geben sich rund um Gesundheitsversorgung. Man kann sich vorstellen, wenn Hunderttausende von Menschen innerhalb eines kurzen Zeitraums in einen Raum hineinkommen, dann bedeutet das in vielerlei Hinsicht, dass die Strukturen geschaffen werden müssen, um sich um diese Leute zu kümmern. Und dazu gehört natürlich auch gesundheitliche Versorgung. Dazu gehört ganz maßgeblich sanitäre Einrichtungen. Und an all dem mangelte es ursprünglich, weshalb es auch zu großen Seuchen und Epidemien im Ruhrgebiet kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die dann wiederum ihre Antwort fanden in dem Versuch dieser Seuchen, die häufig eben dadurch verursacht wurden, dass Fäkalien und Müll einfach in die Umgebung abgegeben wurden, vor allem eben auch die Flüsse der Region verseuchten, dass man dies regulieren wollte. Zu diesem Grunde wurde schon im späten 19. Jahrhundert die Emscher Genossenschaft gegründet, beziehungsweise das, was man heute als Emscher Genossenschaft Lippeverband kennt, die EGLV. Das war eine Gründung der Kommunen. Also im Prinzip haben die Kommunen der Region hier eine Genossenschaft gegründet, die sich vor allem um das Problem kümmern sollte, wie man mit den Gewässern der Region umgeht, also Wasserbewirtschaftung. Und das führte dann dazu, dass einer der drei Flüsse, die von Osten nach Westen durchs Ruhrgebiet fließen, also im Süden die Ruhr, dann die Emscher und im Norden die Lippe, dass eben dieser mittlere Fluss, die Emscher, im Prinzip zum Abwasserfluss deklariert wurde und sämtliche Abwässer dann in die Emscher geleitet wurden, was sie zu einer stinkenden Kloake machte, während eben die anderen Flüsse dann sauber gehalten wurden. Ja, also es gab vielfältige Probleme, die sich mit dieser Urbanisierung verbanden und die bewältigt werden mussten und die eben auch durch unterschiedliche Institutionen dann bewältigt wurden im Verlauf des späten 19. und 20. Jahrhunderts.
Sie hatten eben gesagt, dass die sogenannten Ruhrpolen nach dem Ersten Weltkrieg vielfältig oder in großen Zahlen das Ruhrgebiet verlassen haben. Wurde das denn als Verlust an Arbeitskraft angesehen oder hing das doch mit dem zusammen, was Sie davor meinten, dass man die immer noch so als Parallelgesellschaft gesehen hat und irgendwo auch froh war, dass die weg waren?
Ja, also man muss zum einen sagen, viele sind gegangen, aber viele sind auch geblieben. Es ist ja bis heute charakteristisch, wenn man ins Ruhrgebiet kommt, dass so viele Menschen einen polnisch klingenden Nachnamen haben. Und das deutet schon darauf hin, dass eben auch viele geblieben sind. Aber viele sind gegangen und das war in der Tat auch nach dem Ersten Weltkrieg ein Problem für den Ruhrbergbau, weil die Ankurbelung des Ruhrbergbaus nach dem Ersten Weltkrieg war natürlich ein wichtiger Faktor, nicht nur im Hinblick auf die Zahlung der Reparationen, die sich aus dem Versailler Vertrag ergaben, sondern natürlich auch für die Ankurbelung der deutschen Wirtschaft. Wobei die Zwischenkriegszeit ein Rollercoaster der ökonomischen Entwicklung war, weil wir natürlich dann auch mit der Weltwirtschaftskrise ein massives Absatzproblem von der Kohle bekamen, Überproduktion, die dann dazu führten, dass man eigentlich gar nicht so viel Arbeitskräfte brauchte. Also wir haben hier im Prinzip auch in der Zwischenkriegszeit schon eine erste Strukturkrise der Montanregion Ruhrgebiet, die dann eben auch zum Abbau von Arbeitskräften führten. Aber zunächst mal nach dem Ersten Weltkrieg war es in der Tat ein Problem, dass doch viele Bergleute, polnischsprachige Bergleute abwanderten.
Welchen Einfluss hatte denn, wir sind jetzt bei erzwungener Migration, der Einsatz von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen während des NS-Regimes des Zweiten Weltkriegs?
Ja, das war natürlich massiv, ist sehr gut aufgearbeitet worden. Mein Kollege am Institut für soziale Bewegungen, Christoph Seidel, hat hierzu seine Habilitation geschrieben. Also das war für die Ruhrkohle, für die gesamten Betriebe hier im Ruhrgebiet, auch die Eisen- und Stahlindustrie, war das zentral, um überhaupt die Betriebe aufrechthalten zu können. Die Zwangsarbeit reichte hier wirklich riesige Ausmaße. Wir wissen ja, dass insgesamt in Deutschland ungefähr 7 Millionen Zwangsarbeiter tätig waren. Im Ruhrgebiet war das auch massiv und sie wurden wie überall sehr, sehr schlecht behandelt. Von daher ist das kein glorreiches Kapitel der Ruhrgebietsgeschichte.
Das Ruhrgebiet war seit dem Beginn der Eisenkohle-Stahlindustrie sowohl Hochofen als auch Waffenschmiede des Deutschen Reiches oder Deutschlands. War deswegen auch immer wieder Ziel von politischen Abkommen und auch von kriegerischen Aktivitäten, sowas wie der Ruhrbesetzung oder dem Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg. Welche Spuren hat das in der Region als Region hinterlassen, vielleicht auch in der Identität der Menschen?
Unter dem Nationalsozialismus warb das Ruhrgebiet mit Postkarten und anderem Werbematerial damit, Zitat, Waffenschmiede des Reiches, Zitat Ende, zu sein. Das heißt, in den 30er Jahren war das ein Bild, was man von maßgeblicher Seite, und das ist natürlich stark politisch unterfüttert, über das Ruhrgebiet verbreitete. Waffenschmiede war es allerdings schon seit dem 19. Jahrhundert, seitdem eben vor allem Krupp, aber auch andere Unternehmen eben nicht mehr nur Eisenbahnschienen und Räder für die Eisenbahn produzierten, sondern eben auch Waffen. Das heißt, die Kriegsindustrie war im Ruhrgebiet sehr prominent vertreten. Im Ersten Weltkrieg wurde die sogenannte Dicke Bertha, also eine spezifische Kanone von Krupp produziert, zum Symbol dieser Waffenproduktion hier. Das wurde dann kurzfristig anders mit den Bestimmungen des Versailler Vertrages, sodass auch viele Industrien hier im Ruhrgebiet sich allerdings nur kurzfristig umorientierten und in auch erhebliche Krisen gerieten, weil sie jetzt neue Produkte und auch neue Absatzmärkte für diese Produkte erschließen mussten. Dann natürlich mit der massiven Aufrüstung durch die Nationalsozialisten wurde die Kriegsindustrie noch einmal sehr bedeutend und im Prinzip muss man ja auch sagen, dass wenn man jetzt den Rhein-Ruhr-Raum sich heute anguckt, auch in der Bundesrepublik die Waffenindustrie nach wie vor bedeutend ist. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, an welcher Stelle die Bundesrepublik steht, aber sie stehen relativ weit oben unter den Staaten, die Waffen produzieren und exportieren. Und von daher ist das ja eine gewisse Kontinuität, die sich durch das 19. und 20. bis ins 21. Jahrhundert fortsetzt. Und eine Firma wie Rheinmetall heute steht ja auch für die Bedeutung der Waffenproduktion in der Bundesrepublik. Also das ist in gewisser Hinsicht, kann man sagen, eine Kontinuität, die mal im Ruhrgebiet auch eines ihrer Zentren hatte. Und das führt natürlich dann auch im Zweiten Weltkrieg dazu, dass der alliierte Luftkrieg sich massiv gegen das Ruhrgebiet wendet und hier starke Zerstörungen hinterlässt, wobei man sagen muss, dass der alliierte Luftkrieg besonders eben unter dem britischen Einfluss seit 1944 nicht mehr nur militärische Ziele trifft, sondern im Prinzip eben die Vorstellung verfolgt, dass man mit einem Terror gegen die Zivilbevölkerung in Deutschland den Krieg verkürzen könne, eine vollkommene Fehleinschätzung, wie man heute weiß, und nicht nur eine vollkommene Fehleinschätzung im Hinblick auf die Beendigung des Krieges, sondern eben auch eine Entscheidung, die furchtbares Leid über Millionen von Zivilisten in Deutschland gebracht hat. Aber natürlich kann man sagen, jetzt wenn man sich das Ruhrgebiet anschaut, dass die starken Zerstörungen hier auch damit zusammenhängen, dass es eben hier Kohle- und Stahlindustrie gab, die man treffen wollte, wobei die Forschung auch sehr deutlich gemacht hat, dass es den Nationalsozialisten doch relativ gut gelungen ist, im Prinzip die Produktion weiter Teile von Betrieben unterirdisch weiterzuführen. Also man hat es geschafft, die Produktion, die eben überirdisch zerstört war, unterirdisch wieder aufzubauen, sodass auch hier im Prinzip der Luftkrieg gegen die deutschen Städte zwar starke Zerstörungen hinterließ, aber nicht die Wirkungen erzielte, die er eigentlich erzielen wollte.
Ich möchte nochmal zurückgehen auf die Zeit der Gastarbeiter und des Wirtschaftswunders. Wie hat man sich damals im Ruhrgebiet selbst verstanden, in seiner Rolle im Wirtschaftswunder, aber auch eben in einer nun zunehmend divers werdenden Gesellschaft?
Man muss vielleicht noch mal sagen, dass als Ruhrgebiet viele Jahrzehnte lang kein sehr starkes Selbstverständnis hatte. Selbst der Begriff Ruhrgebiet ist ja einer, der sich erst langsam etablieren musste für die Region. Wenn wir ins 19. Jahrhundert gucken, fällt der Begriff Ruhrgebiet eigentlich fast gar nicht, sondern die Leute sprechen vom rheinisch-westfälischen Kohlegebiet. Also man hat eben die älteren Regionen, die, wenn man so will, historischen Regionen Rheinland und Westfalen im Blick und sieht eben, dass hier an der Grenze von Rheinland und Westfalen eine Industrieregion entsteht, die vor allem rund um die Kohle herum aufgebaut ist. Aber das sind funktionelle Zuschreibungen von außen und die meisten Menschen, die ins Ruhrgebiet ziehen und dann hier leben und hier arbeiten, die haben eigentlich keinen starken, wenn man so will, Heimatbegriff. Die haben keinen starken Begriff, dass das eine Region ist, in der sie zu Hause sind. Und dieses Defizit im Prinzip, wenn man das als Defizit begreifen möchte, einer Identifikation mit dem Raum, die hält im Prinzip auch über fast die gesamte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts an und ist auch in den 1950er und 1960er Jahren noch sehr präsent. Das heißt, wir haben eigentlich eine Region, in der es einen Überhang an Proletarität gibt, in der eben vor allem eine Region, die vor allem mit den Arbeitern, vor allem den eben männlichen Arbeitern, den Bergarbeitern, den Stahlarbeitern verbunden wird, aber die als Region eigentlich kein starkes Selbstverständnis von sich hat. Ironischerweise fängt diese Identifikation erst an, stark zu werden, als eigentlich bereits deutlich wird, dass Kohle- und Stahlindustrie in einer terminalen Krise sich befinden und wird dann im Prinzip in dem Verschwinden der Leitindustrien der Region immer stärker und verbindet sich auch sehr stark mit diesen Industrien, die im Verschwinden begriffen sind. Das heißt also, wenn wir jetzt die Wirtschaftswunderzeit nochmal nehmen, dann ist es im Ruhrgebiet sicher so, dass diese Zeit gerade von den Arbeiterinnen und Arbeitern erlebt wird als eine Zeit des sozialen Aufstiegs. Es gibt ja im Wirtschaftswunder, Historiker haben das mit dem Fahrstuhleffekt bezeichnet. Also der gesamten deutschen Gesellschaft geht es besser. Den Reichen geht es relativ gesehen noch besser, aber eben auch die Armen, das heißt also besonders die Arbeiterklasse, der geht es auch besser. Das heißt, diese typischen Erscheinungen, dass man sich ein Auto leisten kann, dass man in den Urlaub fahren kann, dass die Ernährungslage besser wird, die Wohnungslage, all das wird natürlich von den Menschen in der Region hier auch erfahren. Und natürlich ändert sich auch sonst eine ganze Menge, auch in ihrem Arbeitsalltag. Wir haben ja hier im Ruhrgebiet im Prinzip das zentrale Laboratorium für Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft, gerade in den Montanindustrien. Also die Tatsache, dass das mitbestimmte Industrien waren, dass die Gewerkschaften eben in den Aufsichtsräten 50% der Mitglieder stellen durften, das geht zurück auf die britische Besatzungszeit. Die britischen Besatzer haben diese Form der Montanmitbestimmung eingeführt und das konnte dann auch in der Bundesrepublik von den Adenauer-Regierungen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sie hatten zwar vor, das rückgängig zu machen, aber gegen den massiven Widerstand der starken Gewerkschaften in der Bundesrepublik war das nicht durchzusetzen, sodass wir gerade in diesen Industrien, also im Bergbau und in der Stahlindustrie, eine paritätische Mitbestimmung haben, also wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Prinzip gleichberechtigt sind. Und das führte natürlich auch zu starken Gewerkschaften. Die Bergbaugewerkschaft, die IG Bergbau und dann die IG Bergbau und Energie und die heutige IG BCE hatte im Bergbau der 50er und 60er Jahre einen Organisationsgrad von über 90%. Das heißt, im Prinzip lag unter dem Arbeitsvertrag immer der Mitgliedschaftsantrag an die Gewerkschaft. Und die IG Metall ist bis heute weltweit die stärkste Gewerkschaft überhaupt, so dass wir gerade in diesen Regionen eben starke Gewerkschaften haben, die in diesem dualen System der Vertretung der Bundesrepublik, also Gewerkschaften zuständig für Lohnverhandlungen, Betriebsräte zuständig für all das, was im Betrieb vorgeht. Aber die Betriebsräte im Bergbau und in der Stahlindustrie waren eben in der Regel fast zu 100% Mitglieder der Gewerkschaften, so dass wir diese starke Vergewerkschaftung hier haben, die dann eben auch für die Belegschaften in diesen Industrien erhebliche Vorteile erreichen konnten. Also schon große Änderungen, Verbesserungen, die aber eben nicht dazu führten, dass man sich notwendigerweise stark mit der Region identifizierte. Wir haben ohnehin hier unter den Arbeiterinnen und Arbeitern der Region seit dem 19. Jahrhundert Identifikationen, die sich eher mit ihrer Existenz als Arbeiter identifizierten. Also wir haben so eine Art von sich entwickeltem Klassenbewusstsein im 19. Jahrhundert, dass man sich als Teil einer breiteren Arbeiterklasse sah. Das war natürlich besonders verbreitet im sozialdemokratischen und dann in der Zwischenkriegszeit im kommunistischen Milieu, wo eben die Vorstellung, dass man zunächst und vor allem Arbeiter war, eine wichtige war. Das heißt nicht so sehr die regionale Verankerung, sondern die soziale Verankerung. Und dann im Ruhrgebiet natürlich auch sehr wichtig religiöse Verankerungen. Also wir haben ein starkes katholisches Milieu im 19. Jahrhundert. Wir haben ja auch starke katholische Gewerkschaften, eine starke katholische Partei, die Zentrumspartei im Ruhrgebiet, die lange Jahrzehnte die stärkste Partei in der Region war. Und da war eine starke religiöse Identifikation auch vieler, eben besonders der katholischen Arbeiter in der Region. Und dann, darüber hatte ich schon gesprochen, das polnischsprachige Milieu, was nochmal ein ganz eigenes war. Das heißt, wir haben unterschiedliche Identifikationen hier in der Region, die aber gar nicht so sehr regional verankert waren. Also man identifizierte sich nicht mit der Region, sondern eher mit der Religion oder mit der Idee einer Arbeiterklasse, die kollektiv ein Vorankommen suchte. Das war dann wiederum auch charakteristisch für die 50er Jahre, für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dass im Zuge des Kalten Krieges die Bundesrepublik natürlich Frontstaat des Kalten Krieges wurde und hier Ideologien wirkmächtig waren, die im Prinzip sich darum bemühten, gerade diese Klassenidentität der Arbeiter in Regionen wie dem Ruhrgebiet zu unterminieren oder herunterzufahren. Bekannt geworden ist vor allem der Soziologe Helmut Schelsky mit seiner Idee der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, also die Idee, dass die Bundesrepublik sich dahin entwickelte, dass sozusagen alles nur noch Mittelstand war und dass es also keine Arbeiterklasse mehr gab. In den 50er Jahren ein Phantasma, wenn man so will. Denn wenn man sich gerade die Gesellschaft des Ruhrgebiets anguckt, dann war hier die Arbeiterklasse mit all ihren Charakteristika, dass man eben sehr stark sich über Arbeit definierte, dass man kulturelle Freizeitmöglichkeiten nutzte, von den Tauben bis hin zur Kneipe. Das sozusagen gab es eine intakte Arbeiterklasse, wenn man so will, die sich aber in der Tat dann unter diesem ideologischen Primat des Kalten Krieges immer weniger als Arbeiterklasse verstand. Also von daher löst sich in dieser Zeit der starke Klassenbezug, den es im Ruhrgebiet bis in die Zeit der späten 20er, frühen 30er Jahre durchaus gab und der sich auch, soweit wir das überhaupt wissen, in die Zeit des Nationalsozialismus hinein erstreckt, löst sich auf. Eine Frage, die bisher auch nicht so richtig gut beantwortet ist in der Forschung, ist, welche Rolle der Nationalsozialismus bei der Auflösung von dieser starken Klassenidentität im Ruhrgebiet gespielt hat, weil der Nationalsozialismus negierte natürlich auch in seiner Ideologie die Idee einer Klassengesellschaft und setzte an ihrer Stelle die Idee einer Volksgemeinschaft, also auch die Idee, dass im Prinzip Klassen keine Rolle spielen, sondern dass ein biologisch verstandenes Volk, das ist, womit man sich identifizieren sollte. Welche Auswirkungen diese Volksgemeinschaftsideologie auf die Arbeiter des Ruhrgebiets und auch anderer industrieller Regionen in Deutschland hatte, bleibt bis heute eigentlich eine interessante Frage, der nur sehr schwer noch nachzugehen ist. Von daher bleibt es im Prinzip bei Vermutungen, dass vielleicht eben diese Ideen der 50er Jahre, die versuchen, Klassenidentitäten kleinzureden, dass die durchaus auch aufbauen können auf den Versuchen der Nationalsozialisten, diese Klassenidentitäten bereits kleinzureden.
Wenn die Identität so sehr im Kleinen war, im Verein, in der Kneipe, das heißt aber auch, dass die Bedeutung des Ruhrgebiets für die europäische Einigung, Stichwort Montanunion, da wahrscheinlich keine große Rolle gespielt hat, oder?
Ja, also ich würde sagen, das ist eine Idee, die auch erst sehr viel später kommt. Die ist heute sehr präsent, wenn man sich die heutige Konstruktion von Ruhrgebietsidentität anschaut, dann ist diese heutige, wie gesagt, von oben konstruierte Identität des Ruhrgebiets, die basiert im Prinzip auf einer doppelten Triumpherzählung. Der erste Teil der Triumpherzählung ist der, ohne Ruhrgebiet keine so massive Industrialisierung Deutschlands im 19. und frühen 20. Jahrhunderts, kein Aufstieg Deutschlands zur führenden Industriemacht Europas vor dem Ersten Weltkrieg. 1912 löst das Deutsche Reich Großbritannien als führende Industriemacht Europas ab. Ohne das Ruhrgebiet kein Aufstieg Deutschlands sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ohne Ruhrgebiet keine Europäische Union, weil die Europäische Kohle- und Stahlgemeinschaft, die ja im Prinzip der Nukleus der heutigen EU darstellt, sich um das Ruhrgebiet herum gruppierte. Das heißt, diese Europäische Kohle- und Stahlgemeinschaft wäre nie zustande gekommen, wäre nicht das Problem gewesen, wie geht man mit diesem Ruhrgebiet, also eben massivem industriellen Powerhouse Europas um. Diese Erzählung, diese Triumpherzählung ist heute sehr stark und sie verbindet sich mit dem zweiten Teil einer Triumpherzählung, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden, nämlich eine erfolgreiche Bewältigung des Strukturwandels seit den 1960er Jahren. Erfolgreich, nicht zuletzt in dem Sinne, dass es nicht diese sozialen Verwerfungen und sozialen Härten gegeben hat in der Region, wie wir sie aus anderen schwerindustriellen Ballungsräumen, vor allem im angelsächsischen Bereich, in Großbritannien und in den USA, Stichwort Rust Belt der USA, kennen. Also doppelte Triumpherzählung und diese Erzählung von Ruhrgebiet als Kernregion der EU ist Teil dieser Erzählung, die allerdings wirklich erst seit den 1980er, 90er Jahren sich massiv entwickelt hier in der Region.
Sie haben vorhin von den verschwindenden Industrien gesprochen. Ab den 1970ern sterben die Zechen, das ist die eine Ausdrucksweise. Die andere ist, es findet ein starker ökonomischer Strukturwandel statt. Wie reagiert das Ruhrgebiet auf diese Herausforderung?
Ja, also wir haben ja die Kohlekrise, die erste Kohlekrise nach dem Zweiten Weltkrieg 1958, 59. Und damals haben viele Zechenbesitzer das als eine zyklische Krise gesehen, wie sie eben auch schon in der Zwischenkriegszeit vorkam. Und erst im Verlauf der 1960er Jahre setzt sich die Erkenntnis durch, dass es doch vielleicht eine schwerwiegendere Krise sein könnte. Die Idee, dass es mal zu einem Ende des Steinkohlenbergbaus kommen könnte, war aber auch in den 60er Jahren wirklich nicht sehr weit verbreitet. Das lag jenseits des Vorstellungshorizontes der damaligen Zeit. Aber wir haben eben diese Krise. Interessanterweise eben die Bergwerksbesitzer waren in den frühen 60er, eigentlich in den gesamten 60er Jahren sehr stark gegen die Neuansiedlung von Industrien. Also als sich in den 60er Jahren etwa Autobauer hier im Ruhrgebiet niederlassen wollten, wie zum Beispiel Opel in Bochum, da waren die Grubenbesitzer massiv dagegen, weil man fürchtete natürlich, dass diese Autoindustrie Arbeitskräfte aus dem Bergbau abwerben würde und man damit wieder ein Problem bekommen würde mit Arbeitskräftemangel im Ruhrbergbau. Also das ist nochmal ein Zeichen, wie wenig im Prinzip von Unternehmerseite zumindest gesehen wurde, dass hier ein massiver Strukturwandel bevorstand. Von Seiten der Arbeitnehmer gab es auch massive Proteste gegen das Zechensterben. Man bemühte sich auch auf Seiten der Gewerkschaft, der IGBE, die Zechen offen zu halten, möglichst eben zu modernisieren, damit eben wettbewerbsstärker zu machen. Und es gab große Demonstrationen, Veranstaltungen, Stichwort Schwarze Fahnen an der Ruhr. Hunderttausende Bergarbeiter gingen nach Bonn und demonstrierten eben mit schwarzen Fahnen für den Erhalt des Ruhrbergbaus. Es gab damals, Anfang der 60er Jahre, da sind wir noch nicht so weit entfernt von den frühen 20er Jahren, in denen das Ruhrgebiet ja eine Reputation als militante Region bekam. 1920 als Reaktion auf den rechten Kapp-Putsch formiert sich im Ruhrgebiet die Rote Ruhrarmee, die über einige Monate hinweg die Kontrolle, militärische, politische Kontrolle über das Ruhrgebiet erlangte. Also es hatte diese Reputation einer doch sehr militanten, radikalen Region. Wie gesagt, die nach dem Zentrum war die stärkste Partei der Zwischenkriegszeit, die KPD, die Kommunistische Partei. Und in den 50er und 60er Jahren war das sehr präsent. Von daher hatte man in der Politik auch eine gewisse Furcht, dass die Unruhe im Ruhrgebiet sehr schnell zu einem politischen Problemfall für die Bundesrepublik werden konnte. Und unter dieser Prämisse bemühten sich dann eigentlich Politik, Unternehmen und Gewerkschaften in den 1960er Jahren darum, eine Lösung zu finden für die Krise im Bergbau. Und die Lösung, mit der man schließlich sozusagen daherkam, war die Gründung der Ruhrkohle AG. Ende der 1960er Jahre im Prinzip eine Aktiengesellschaft, also eigentlich ein kapitalistisches Unternehmen, was sozusagen als Holdinggesellschaft für unprofitable Zechen fungieren sollte und was dann subventioniert wurde vom Staat, um diese eigentlich unprofitablen Zechen am Leben zu halten oder zumindest einen langsamen sozialverträglichen Stellenabbau im Ruhrbergbau zu ermöglichen. Das heißt im Prinzip, der Vorteil der Unternehmer war, man konnte die Unternehmen profitabel an die Ruhrkohle AG abgeben, die eben nicht mehr profitabel waren und entledigte sich damit eines Problemfalles. Der Vorteil für die Gewerkschaften, und man muss sagen, ein Großteil der Konzeption der Ruhrkohle AG geht auf das Konto der Gewerkschaft. Also im Prinzip ist das sozusagen ein gewerkschaftliches fundiertes Unternehmen, wenn man so will. Der Vorteil für die Gewerkschaften war, es gab eben keine Massenentlassungen, sondern Unternehmen wurden zunächst mal weitergeführt und es kam dann zu diesem sozialverträglichen Abbau, der im Ruhrgebiet ja unter dem Stichwort Niemand ist ins Bergfreie gefallen, bis heute eine gewisse Bedeutung für das Selbstverständnis auch der Region hat. Man hatte eine Lösung gefunden für eine ansonsten bedrohlich aussehende Industriekrise, die Hunderttausende von Arbeitern betraf. Die Kohleindustrie in den 60er Jahren war ja Leitindustrie der Bundesrepublik, vielleicht vergleichbar mit der heutigen Autoindustrie. Also damals waren ca. 600.000 Leute im Bergbau beschäftigt. Heute sind auch ca. 600.000 Leute in der Autoindustrie beschäftigt. Also die Leitindustrie, die eben in eine massive Krise rutschte. Und mit dieser Lösung der Ruhrkohle AG, mit der Lösung eben der Subventionen, das heißt im Prinzip wurde Kohle gefördert. Die Förderung der Kohle war aber teurer als das, was man für die Kohle auf dem Weltmarkt erzielen konnte. Und der Unterschied zwischen der Förderung der Kohle und Verkauf der Kohle wurde im Prinzip vom Staat über Steuergelder bestritten. Und das über 60 Jahre, wenn man so will, bis zur Schließung der letzten Zeche in Bottrop 2018. Das ist vielfältig kritisiert worden, weil es natürlich wirtschaftlich, also zumindest im kapitalistischen Wirtschaftsverständnis, Unsinn ist. Es wurde auch vielfältig kritisiert, weil der Strukturwandel damit verlangsamt wurde in der Bundesrepublik und man eben nicht frühzeitig andere Industrien angesiedelt hat. Aber man muss eben auch sagen, dieser langsame Strukturwandel führte eben auch dazu, dass es nicht diese sozialen Verwerfungen gab, die wir eben an anderen Orten, ich erwähnte schon Großbritannien und die USA, dann vor allem in den 80er und 90er Jahren gesehen haben.
Das Ruhrgebiet ist heute bekannt als eine Region, die es geschafft hat, aus den Überresten ihrer Industrie eine Industriekultur zu machen, die sich ins Landschaftsbild einfügt und auch touristisch genutzt werden kann. Wie hat man das geschafft? Wann hat man damit angefangen?
Im Prinzip ist die Industriekulturbewegung in den späten 60er und 70er Jahren ganz weitgehend eine soziale Bewegung von unten. Das heißt, die damals maßgeblichen Kräfte in Politik und Wirtschaft hatten eigentlich mit der Erhaltung von ehemaligen Zechengebäuden oder gar Stahlwerken nichts am Hut, sondern hier wollte man eigentlich so schnell wie möglich diese Gebäude schleifen und den Boden bereiten für Neues. Und im Prinzip entwickelt sich eben dann in den späten 60er Jahren eine zivilgesellschaftliche Initiative, die auch Arbeiter der jeweiligen Industrien enthielt, aber zunächst und vor allem mal, wenn man so will, eine sehr gemischte Versammlung von Intellektuellen, Akademikern, Künstlern, Schriftstellern, die sich eben um den Erhalt von zunächst mal den materiellen Hinterlassenschaften der schließenden Industrien kümmerten. Besonders bekannt geworden ist die Initiative rund um den Erhalt der Maschinenhalle auf Zeche Zollern II in Dortmund-Bövinghausen. Die Maschinenhalle ist natürlich auch ganz besonders, weil sie im Prinzip im reinsten Art Nouveau erbaut wurde. Also man hat hier den schönsten Jugendstil, aber eben in Form einer Maschinenhalle. Das heißt, auch viele Kunsthistoriker, viele Künstler setzten sich für den Erhalt dieses Gebäudes ein, eine insgesamt erfolgreiche Initiative. Und die Maschinenhalle auf Zeche Zollern II wurde zum ersten industriellen Gebäude der Bundesrepublik, was unter Denkmalschutz gestellt wurde, 1969. Es folgte dann eine weitere soziale Bewegung, die sich vor allem um den Erhalt der Arbeiterkolonien kümmerte, also der Arbeitersiedlungen, die häufig im 19. Jahrhundert von den Unternehmen erbaut wurden, als Wohnraum für die Arbeiter. Die damalige Stadtpolitik, also der 60er Jahre, zielte eigentlich eher darauf ab, diese Kolonien, die man als eine veraltete Form des Wohnens bezeichnete, die häufig eben auch unzureichende sanitäre Anlagen hatten, dem Erdboden gleichzumachen und stattdessen Wohnhochhäuser zu bauen, was in den 60er Jahren eben eine Zukunftsvision des Wohnens war. Und gegen diese Vorstellung mobilisierte sich Widerstand aus den Arbeiterkolonien heraus, aber wiederum unterstützt häufig von Intellektuellen, die häufig politisch auch links verortet waren. Wir müssen uns auch nochmal vergegenwärtigen, die 60er Jahre, Studentenprotest, das Aufkommen der Neuen Linken. Also wir haben sozusagen eine linke intellektuellen Generation in den 60er Jahren, die sich auch sehr stark mit den Arbeitertraditionen, den Arbeiterkämpfen, dem Arbeiterwiderstand im Ruhrgebiet identifizierten. Und die gingen ins Ruhrgebiet und waren häufig ein wichtiger Bestandteil von diesen sozialen Bewegungen. Ikonisch wurde hier die Siedlung Eisenheim in Oberhausen und Roland Günther, der als Stadtplaner ins Ruhrgebiet kam, als jemand, der frühzeitig auch die industrielle Kulturlandschaft der Region vermessen wollte und der sich eben dann in dieser Initiative Eisenheim sehr stark engagierte und zur Rettung der Siedlung Eisenheim maßgeblich beitrug und der auch in der Folgezeit die Inspirationsfigur wurde für zahlreiche andere Initiativen, die eben diese Wohnkolonien erhalten wollten. Und wenn heute eben, weiß nicht genau, wie viele es sind, gut 2 Dutzend dieser Wohnkolonien Teil der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet sind, dann ist das eben auch vor allem auf diese sozialen Bewegungen der 1970er Jahre zurückzuführen. Die Route der Industriekultur ist heute vom Regionalverband Ruhr verwaltet, eine Route, die sich über, ich glaube, es sind 700 Kilometer Erzbahntrasse, was heute Fahrradwege sind, durchs Ruhrgebiet erstreckt und die Hunderte von industriekulturellen Orten miteinander verbindet als touristische Attraktion. Wir haben heute im Ruhrgebiet, ich glaube, jährlich mehr als 7 Millionen Touristen, die kommen vor allem, um sich Industriekultur anzuschauen, aber auch als Freizeitpark, wenn man so will, für die Einwohner des Ruhrgebietes gilt. Das heißt also, wir haben hier alles vom UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen bis zu den Halden und der Haldenkunst, den Wohnkolonien, die ich schon erwähnt hatte, die Kanäle der Region, die natürlich auch massiv mit der Industrialisierung der Region zusammenhängen, bis hin zu kleineren Zechengebäuden, die auch erhalten wurden und heute Teil dieser Route sind. Also insgesamt Hunderte von Objekten, die verbunden sind über diese Fahrradwege, die auf einstmaligen Erzbahntrassen errichtet wurden. Und das ist schon auch weltweit ziemlich einzigartig. Also ich habe mich auch wirklich in globaler Perspektive mit schwerindustriellen Ballungsräumen und Industrieregionen beschäftigt und ich bin auf keinem Kontinent einer solchen Dichte von industriekultureller Überlieferung begegnet, wie man sie hier im Ruhrgebiet findet. Und wenn man danach fragt, wie es dazu kommt, dann sind die Anfänge, wie gesagt, in diesen sozialen Bewegungen zu suchen. Aber der eigentlich durchschlagende Erfolg der Industriekulturbewegung hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass diese Initiativen von unten letztendlich aufgegriffen wurden von oben. Und hier war ganz maßgeblich die im Ruhrgebiet und auch in NRW dominante Sozialdemokratie, die in den 70er und 80er Jahren verstand, dass man mit dieser Form von Industriekultur Politik machen konnte. Denn diese Industriekultur stand für eine Kultur des in Anführungsstrichen kleinen Mannes. Und die Sozialdemokratie sah sich vor allem als Anwalt dieses in Anführungsstrichen kleinen Mannes. Das heißt, man kreierte hier eine spezifische Form der Kultur, die politisch einen Mehrwert bedeutete, für die Sozialdemokratie, wobei man auch sagen muss, dass dann diese sich etablierende Kultur von dem Hauptrivalen der Sozialdemokratie, der CDU, übernommen wurde, sodass im Prinzip es politisch einen sehr einheitlichen Horizont gab, in dem eben diese Industriekultur wertgeschätzt und gefördert wurde. Etwas abseits standen da die kleineren, die damals zumindest kleineren Parteien, also die Grünen und die FDP, aber die beiden großen Volksparteien noch der 80er und 90er Jahre hatten eigentlich ein sehr einheitliches Verständnis, dass das etwas sei, was zu fördern ist. Und im Prinzip in dieser Form des rheinischen Kapitalismus, so wie er sich im Ruhrgebiet auch in Rheinform ausgeprägt hatte, also einer Form des Korporatismus, in dem Staat, Unternehmen und Gewerkschaften sehr eng zusammenarbeiten, im Prinzip waren auch die anderen Eliten, also nicht nur die politischen Eliten, sondern auch die wirtschaftlichen Eliten, kamen in diesen Kompromiss mit hinein. Also die Unternehmer, allen voran natürlich die Ruhrkohle AG, so versuchten auch diese Industriekultur zu fördern, weil es natürlich auch eine Form der Selbstrepräsentation der Kohle und der Kohleunternehmen war. Und auch die Gewerkschaften, die ursprünglich ja vor allem mal darauf achteten, dass die Jobs ihrer Mitglieder geschützt wurden, in diesem langen Prozess der Schließung der Zechen, der sozialverträglichen Schließung der Zechen, sahen auch die Industriekultur natürlich als eine Form der Selbstbestätigung, also dass die Gewerkschaften eben auch etwas geschaffen hatten in der Region, was zu einem erfolgreichen Strukturwandel beitrug, sodass wir im Prinzip einen sehr einheitlichen Erinnerungshorizont haben, der sich fokussiert auf die Industriekultur in ihren materiellen und ihren immateriellen Hinterlassenschaften, sodass die Botschaft, die dann von dieser Industriekultur ausgeht, eine ist, die im Prinzip heute eine sehr einheitliche Erinnerungslandschaft der Region schafft und damit auch ein Identifikationspotenzial für die Bewohner des Ruhrgebiets. Und da kommen wir jetzt dahin, dass im Prinzip die Identifikation mit dem Ruhrgebiet eigentlich immer stärker wird, je mehr die Industrien verschwinden. Und die Idee des Ruhri, dass es eine Person gibt, die charakteristische Eigenschaften hat, die diese Region repräsentiert, das geht sehr stark einher mit dieser Schaffung eines einheitlichen Erinnerungshorizontes in der Industriekultur.
Welche Bedeutungen hatten dort Veranstaltungen wie die IBA Emscher Park oder die Wahl zur europäischen Kulturhauptstadt?
Ja, also ich würde sagen, die IBA Emscher Park kann man mit Fug und Recht die Dekade bezeichnen, in der sich dieses Erinnerungsnarrativ und in der sich die Industriekultur breitenwirksam durchgesetzt hat. Die IBA war eigentlich die Dekade, in der unter maßgeblicher Führung von Karl Ganser eben viele der Ikonen der Industriekultur überhaupt geschaffen wurden und in der eben eine breitenwirksame Etablierung des industriekulturellen Narrativs, so wie ich es gerade geschildert habe, erfolgte. Das heißt, man könnte formulieren, dass das Gründungsjahrzehnt dieses industriekulturellen Narrativs im Jahrzehnt der IBA liegt. Also die IBA war grundlegend für dieses erinnerungskulturelle Narrativ. Und im Prinzip die Kulturhauptstadt Essen für das Ruhrgebiet 2010 hat dieses industriekulturelle Narrativ aufgegriffen und zementiert, es vielleicht auch in gewisser Hinsicht kommodifiziert und kommerzialisiert, aber es war doch ein wichtiger Bestandteil des Kulturhauptstadtjahres. Und von daher würde ich auch eine gerade Linie ziehen zwischen IBA und Kulturhauptstadtjahr, wie überhaupt heutzutage eigentlich jede Aktivität, die im Ruhrgebiet unternommen wird, immer verbunden ist mit den industriekulturellen Hinterlassenschaften der Region. Auch die internationale Gartenausstellung, die für 2027 geplant ist, ist ja sehr stark verknüpft mit der industriekulturellen Prägung der Region.
Das Ruhrgebiet, wir haben es in diesem Gespräch herausgearbeitet, ist eine Region, die sich mit ihrer montanen Vergangenheit identifiziert und die es geschafft hat, die Hinterlassenschaften der Industrie zu Industriekultur umzubauen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass das Rheinische Revier das Gleiche möchte. Was kann es sich vom Ruhrgebiet abschauen?
Ja, ich glaube, dass die Voraussetzungen im Rheinischen Revier natürlich ganz andere sind als im Ruhrgebiet, weil wir haben im Ruhrgebiet ja diesen polyzentralen urbanen Raum, der auch heute noch über 5 Millionen Menschen umfasst. Das heißt, wir haben einfach eine sehr viel größere Anzahl an Menschen in einem Raum, der nicht ein typischer städtischer Raum ist, der aber in globaler Perspektive durchaus auch Äquivalente zeigt. Es ist nicht der einzige polyurbane, polyzentrale Raum in der Welt. Und von daher sind die Voraussetzungen im Rheinischen Revier ganz andere, wo wir ja auch viele ländliche Räume haben, die weit davon entfernt sind, in irgendeiner Form urban genannt werden zu können. Und von daher bin ich auch skeptisch, dass man das, was im Ruhrgebiet passiert ist, so einfach eins zu eins ins Rheinische Revier übertragen kann. Ich glaube, man müsste da, und da sind ja die Experten auch durchaus dabei, nochmal überlegen, wie man die Zukunft des Rheinischen Reviers gestalten kann vor dem Hintergrund der doch ganz anderen sozialstrukturellen Lage dieser Region. Von daher glaube ich eigentlich, dass man nochmal wirklich überlegen muss und auch die eigenen Voraussetzungen des Raumes grundlegend bedenken muss im Hinblick auf Zukunftsstrategien für das Rheinische Revier. Das mag durchaus sein, dass in dem einen oder anderen Bereich das Ruhrgebiet da als Inspiration wirken kann. Aber wir müssen auch nochmal betonen, also so sehr in dieser doppelten Triumpherzählung, die ich erwähnt habe, der Erfolg des Strukturwandels im Ruhrgebiet nach vorne gekehrt wird, so sehr muss man doch auch betonen, dass es sich hier nach wie vor um eine der Problemregionen der Bundesrepublik handelt, in dem wir sehr hohe, zumindest in Teilen des Ruhrgebiets, sehr hohe Arbeitslosigkeit verzeichnen, in der es nach wie vor auch Armut gibt, nicht? Also wir reden hier von relativer Armut, aber trotzdem die Statistiken weisen auf, dass im Ruhrgebiet jedes dritte Kind in Armut aufwächst. Also es ist durchaus nicht so, als gäbe es hier keine Probleme. Wir haben im Ruhrgebiet auch einige der Bastionen der Rechtspopulisten. Der AfD ist es gelungen, besonders in den Problemregionen des nördlichen Ruhrgebiets hohe Wahlziffern zu erreichen, bis zu 20% und mehr. Wir haben nach wie vor ein massives Problem mit der Integration. Es gibt Parallelgesellschaften im Ruhrgebiet. Also es gibt vielfältige Probleme. Es ist durchaus nicht so, dass wir diese Triumpherzählung für bare Münze nehmen sollten, sondern es ist eine Konstruktion, die häufig außer vor lässt, dass neben den tatsächlich vielen Erfolgen es eben auch viele Misserfolge gibt und viele Probleme, die die Region bis heute kennzeichnen. Thank you.